Hallo und herzlich willkommen
zur 8. Folge des Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 24.01.2008 und am Mikrofon ist wie immer Christoph Hofmann, aka Sicarius. Online-Rollenspiele sind schon lange aus ihrer anfänglichen Nische entflohen und obwohl die Medien einen anderen Eindruck erwecken, gibt es sehr viel mehr als nur World of Warcraft, Warhammer Online und Age of Conan. Eines dieser eher unbekannteren Titel ist Ragnarok Online und ist unser heutiges Thema. Da ich mich jedoch mit dem Spiel nicht ganz so gut auskenne, habe ich mir einen Gast eingeladen. Hallo Sascha, erzähl unseren Hi. Hörern, bevor wir anfangen, doch bitte, wer du bist und was du machst.
Ich bin Sascha, komme aus der Schweiz und spiele seit mehreren Jahren Ragnarok Online. Bin mittlerweile als GM tätig und bemühe mich sehr mal, das hier gut zu meistern.
Dann legen wir doch gleich mal mit der Standardfrage los. Was ist Ragnarok Online überhaupt?
Es ist ein MMORPG, wie schon erwähnt, das aber nicht so aufgebaut ist wie die neueren. Also nicht so grafikbesessen und weiß der Teufel was, sondern eher auf die Grundprinzipien des Spielerlebnisses in meiner Sicht ausgelegt ist. Es sind sehr viele Sachen vorhanden, die man in anderen MMORPGs nicht findet. Und auch die Grafik an sich ist einzigartig, glaube ich.
Wie ist der Grafikstil?
Modern her, zweidimensional, gezeichnet sozusagen. Und die Maps, die sind dreidimensional und animiert. Aber auch halt von der zweiten Perspektive, also von oben gesehen.
Was sind so die interessantesten Features des Spiels, bevor wir ins Detail übergehen?
Es gibt vieles und dann kommt es immer darauf an, auf was, dass man hinausgeht. Also in meinem Fall ist es einfach, dass es sehr viel auf Teamplay setzt und man nicht stundenlang was selbst alleine unternehmen muss, bevor man mit anderen was machen kann. Die Map ist sehr, ja, klein eigentlich. Aber trotzdem noch gut gelungen. Man hat auch freundlichen Support, der sehr schnell hilft, meistens.
Stichwort Einzelspieler, ist es, kann man es alleine spielen, größtenteils, oder ist es wirklich gruppenausgelegt?
Es ist eher gruppenausgelegt. Alleine kann man es schon durchspielen, aber, also ja, durchspielen geht ja eigentlich nicht. Es hat keine Story an sich, aber wenn man so eine durchmachen will, wird es sehr zäh und lang.
Dann kommen wir doch mal in die Details. Wie ist das Spiel aufgebaut? Welche Rassen gibt es? Welche Klassen bzw. Berufe? Wie funktioniert das?
Also, von der Funktion her ist es mal rassenmäßig sehr einfach. Es gibt nur Menschen. Danach gibt es aber dafür eine umso höhere Anzahl an Berufen. Also zuerst kommt man als Novice auf die Welt, als normaler, städtischer. Danach, wenn man ein bisschen was gespielt hat, ein paar Level sich erkämpft, kann man dann wiederum Job wechseln auf die ersten Klassen. Das wären Acolyte, Archer, Mage und Merchant und Thief. Also es sind mal schon sechs Klassen, die man auswählen kann, bei denen man ja je nach Eigenschaft sein passendes auswählen kann. Die Klassen an sich sind sehr gut ausgeglichen aufeinander. Acolyte ist halt sozusagen ein Starkgläubiger, der mit heiligen Sachen rumhantiert. Archer sollte wohl klar sein, Bogenschütze. Mage, wiederum auch klar, Magier. Merchant, ein kleiner verkaufssüchtiger Kämpfer. Swordsman, normaler Ritter sozusagen. Einfach so in der Vorform, recht schwach, aber lustig zu spielen. Dann eben noch tief die kleinen Diebe. Später dann wiederum kann man auf die zweiten Klassen wechseln, wenn man bis irgendwie Job Level 50 gemacht hat, oder 40. Dann kommen auch die größeren Klassen zu und dort kann man wiederum zwischen zwei auswählen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Swordsman, der kann Knight, also Ritter werden, oder Crusader. Je nachdem haben sie eigene Fähigkeiten und eigene Boni, die man einsetzen kann, wo auch man wieder sein entsprechendes auswählen kann, wenn man will. Und so, das gibt's bei all diesen sechs Berufen. Also zwei weitere, nochmals 12 also. Dann wiederum kann man noch bei denen wiedergeboren werden. Und dann beginnt das Ganze nochmals von vorne. Und seit etwa 2 Jahren gibt's noch speziell 1,5er Klassen, nennt man die. Das sind kleinere Jobs, die man nur einmal im Wechsel hat und nicht wiedergeboren werden kann.
Ich steige jetzt im Rang auf, ich wechsle dann meine Jobs, bin dann am Schluss zum Beispiel Ritter. Habe ich dann trotzdem die Fähigkeiten noch vom Magier zum Beispiel oder was? Oder wie funktioniert das?
Man hat nur die Fähigkeiten von der ersten Klasse. Also zum Ritter werden muss man zuerst Swordsman sein. Und diese Fähigkeiten vom Swordsman hat man wiederum auch noch als Ritter, also als Knight.
Also die Klassen steigen, jede Klasse hat eine Aufstiegsmöglichkeit.
Genau, eine eigene, also beziehungsweise zwei sogar.
Und die Wiedergeburt, wie funktioniert die, wie läuft die ab, was passiert da, also ab wann kann man die durchführen?
Also die Wiedergeburt kann man erst ab maximalem Level, also 99 im Base-Level und Job-Level 50 machen. Danach kommt eine kleine Quest, die man ausführen muss. Dazu gehört ein bisschen Text lesen und dann noch ein Labyrinth durchschreiten, wieder mit ein paar Leuten reden und zack, schon ist man wiedergeboren und leider wieder schwach wie zuvor.
Man kann quasi sagen, diese Wiedergeburt macht einen dann zu so einer Hero-Klasse oder sowas. Man muss es nicht machen, aber man kann es machen und wird dann quasi eine stärkere Klasse oder was.
Es ist eigentlich vom Prinzip her so. Man hat dann als wiedergeborene Klasse bessere Skills und alles, aber man muss wieder beim Kleinstädter Novais anfangen und kämpft sich dann hoch.
Aber diese Klasse hat dann nicht nochmal Aufstiegsmöglichkeiten, oder doch?
Doch, also es funktioniert eigentlich gleich wie vor der Wiedergeburt. Also so läuft das ab. Ja, es ist eigentlich immer noch das gleiche wie vor der Wiedergeburt. Und dann kann man zum Lord Knight werden. Und dann ist man erst wirklich stärker und hat zusätzliche Skills.
Also hat man dann im Prinzip die Möglichkeit, im Base-Level zweimal 99 Level aufzusteigen, bevor das Spiel das Level-Cap erreicht hat?
Genau.
Muss man diese Wiedergeburt durchführen, oder?
Nein, es ist eigentlich nicht zwingend. Man verzichtet zwar auf einige Attribute, die doch noch recht gut ausgearbeitet wurden von den Entwicklern, aber wenn man sonst gut spielen kann, dann reicht das locker, wenn man normal 99 macht, ohne Wiedergeburt.
Du hast erwähnt Base-Level und Job-Level. Die funktionieren getrennt. Was ist das eine und was ist das andere?
Also das Base-Level, das ist bestimmt theoretisch die Stärke. Aber auch bei jedem Aufstieg Statuspunkte freigegeben. Die kann man dann freisetzen. Und die Job-Level wiederum, wenn man den aufsteigt, kriegt man Skill-Punkte. Und dann kann man sich einen Skill hochsetzen, je nachdem, ob er hochsetzbar ist oder nicht.
Levelt man die getrennt hoch oder wie funktioniert das?
Nein, also es ist meistens so, dass Monster beides geben. Im Normalfall weniger Job-XP als Base-XP. Das heißt, man braucht für die Job-Level ein bisschen länger. Und mit Quests geht es meistens nur Base-XP und für den Job nichts.
Also so ungefähr, wie es jetzt auch in The Chronicles of Spellborn ist. Da gibt es auch ein Fame-Level und einen anderen Level, die man getrennt hochlevelt. Und für die Quests gibt es nur für das eine XP und für das andere nicht.
Genau, sollte etwa so sein.
Gibt es viele Quests? Also kann man die Level 99 erreichen, beziehungsweise Level 50 und 99 zusammen, indem man nur Quests macht, oder muss man dann in bestimmten, also nur noch Monster töten, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, überhaupt Erfahrung zu sammeln?
Also ja, die meisten praktizierteste Art zu leveln ist immer noch Monster hauen. Aber man kann, glaube ich, mit Quests sicher mal das Base-Level auf 99 bringen, aber das Job-Level leider nicht. Das bringt man nicht sehr hoch. Und für die meisten Quests ist auch ein Level angegeben, das man braucht, um überhaupt beginnen zu können. Mhm. Und somit ist es eigentlich ziemlich gemischt zwischen Monsterhauen und Questen.
Welche Quests gibt's so? Nur töte alles oder auch andere?
Größtenteils der Quest ist eigentlich, lauf zu irgendeinem NPC und dann lauf zum anderen wiederum. Also eine ziemliche Rumrennerei, aber auch gemischt mit Töten. Also zum Beispiel eine Dungeon Quest ist zuerst mal aus ziemlich viel Lauferei und Herumreden bestehend und irgendwann mal muss man dann noch ein ziemlich böses Vieh erledigen in der Quest, um sie abschließen zu können.
Ja, redet man dann mit den NPCs, um mehr Hintergrundgeschichte zu erfahren, oder warum wird das?
Ja, also dort wird eigentlich die Geschichte der Quest erzählt.
Du hast Dungeons erwähnt. Gibt es wie in vergleichbar wie anderen Online-Rollenspielen so abgegrenzte Bereiche, wo nur eine Gruppe reingeht, oder wie läuft das?
Abgegrenzt sind sie meistens nur durch Quests, wenn es überhaupt nicht, also wenn es überhaupt abgegrenzt sind. Aber wenn es dann auch in nicht abgesperrten Dungeon geht, kann man auch alleine locker rein, Es ist meistens eine Höhle oder ein spezieller Ort. Und ja, dann kann man einfach dorthin reisen, egal wie hoch man ist oder so. Und sonst muss man wiederum die Quest für den Dungeon machen und danach kann man erst rein.
Muss dann die komplette Gruppe die Quest haben, wenn sie rein will, oder reicht es, wenn die eine hat?
Bei einer Quest weiß ich, dass nur einer haben muss, weil dann ein Portal geöffnet wird, wo man rein kann. Und sonst müssten eigentlich alle diese Quest machen, die aber wiederum mit Erfahrung belohnt wird, also es lohnt sich.
Wenn wir schon mal im Thema Gruppen sind, gibt es Gilden, wie viele Gruppenmitglieder kann man aufnehmen in eine Gruppe und wie ist das Sozialgefüge überhaupt im Spiel?
Ja, das Gefüge ist eigentlich gut. Also es gibt zwei Arten von Gruppen, die man machen kann. Das erste sind Gilden, das gibt's. Gehen, glaube ich, maximal bis 74 Member. Und dann gibt's wiederum Partys. Die kann man spontan eröffnen und einfach Leute einladen, die mitkommen wollen. Und dann kann man die Erfahrung untereinander teilen. Das ist sehr gut für Support-Klassen, die selber zum Beispiel nichts töten können. Die erhalten dann einfach Erfahrung von den anderen.
Aber das geschieht automatisch, weil du gerade gesagt hast, können teilen?
Ja, also man muss es einstellen bei den Party-Settings. Was nicht besonders schwer ist, das ist ein Kreuz an den Mord setzen und dann wird geteilt. Und dann hat sich's eigentlich erledigt.
Ein durchaus ungewöhnlicher Ansatz, muss ich sagen.
Aber es hat einen kleinen Hintergrund. Man muss innerhalb von 10 Leveln so ins Level ziehen. Also man kann zum Beispiel von Level 89 bis 99 miteinander in der Party die XP sharen oder tiefer halt oder so. Einfach immer im Bereich von 10 Leveln. Sonst geht's wiederum nicht.
Ein Level 99 Charakter kann keinen Level 50 Charakter durch den Dungeon ziehen oder beziehungsweise durchs Spiel ziehen und dabei hochleveln. Das geht
Nein, das geht nicht. Also. Sonst wäre das ziemlich beschissen.
Wenn wir schon bei Gilden sind, gibt's auch ein Player versus Player System?
Ja, das gibt's. Ist ein kleiner abgetrennter Sektor. Das sind meistens die Städte, die nebenbei nochmals als PvP-Map gemacht wurden, ohne NPCs und alles. Und dort kann man sich gegenseitig die Rübe einschlagen. Von den Skills her sind einige geblockt von gewissen Klassen.
Gibt's auch Gilden gegen Gildenkämpfe oder sowas ähnliches?
Ja, das nennt sich WoE. Das ist auf den meisten Servern zweimal wöchentlich. Ja. Und dort sind dann mehrere Burgen freigeschaltet, um die man eigentlich kämpfen sollte oder auch tut. Zum Beispiel eine Gilde besitzt eine Burg. Und dann, wenn man eigentlich diese Burg besitzen möchte, kann man sie angreifen. Man muss alle Leute raushauen. Oder ziemlich viele, so dass sie einen nicht mehr umbringen können. Und dann wiederum ein Imperium, das ja sozusagen als Monster dargestellt wird, niederschlagen. Und wenn das zerstört ist, da gehört die Burg einem.
Also bis zum nächsten Angriff, oder?
Ja, so lange bis die nächsten das Ding zerstören. Also es kann sehr abwechslungsreich sein. Und diese Burgen bringen dann auch viel während dem sonstigen Level. Die haben nämlich so Boxen drin, Treasure-Boxen. Die kann man täglich holen und dort raus kommen einige Items, die man ziemlich gut gebrauchen kann.
Gibt's da irgendwie Begrenzungen oder was, wie viele Burgen eine Gilde haben kann, wenn da so starke Belohnungen drin sind?
Ja, die Begrenzung ist aber meistens nur in den Regeln festgelegt vom Server her. Weiß ich nicht, ob man das einstellen kann, aber zum Beispiel auf Renairo ist so geregelt, dass keine Gilde mehr als 3 Burgen besitzen kann, weil nur 4 freigeschaltet sind.
Wenn du schon Renairo erwähnst, das ist ja ein sogenannter privater Server. Sind die überhaupt legal?
Eigentlich sind sie es nicht, im Grund genommen. Das Emulieren selbst sei erlaubt, jedoch ist es verboten, den Client in seiner Form zu verändern. Also das Spiel an sich sollte eigentlich gleich bleiben.
Also benutzt ihr die offizielle Software oder emuliert ihr einfach nur mit Hilfe eines Tools die Software, also das Spiel?
Das läuft über einen gecrackten Client, der gebraucht wird natürlich, um einen Rohserver zu betreiben. Und die Exe muss abgeändert werden, damit es auf den richtigen wird. Sonst würde es theoretisch auf Euro führen, was man ja nicht ohne zu bezahlen spielen kann.
Ja, das klingt nach einer ziemlichen Grauzone, muss ich sagen.
Ja, ist es auch.
Was unterscheidet Renairo von den offiziellen Servern?
Erstens mal, die XP-Raten sind erhöht aufs 10-fache. was zwar momentan extrem klingt, aber es nicht so wahnsinnig ist. Die Drop-Raten, also was die Viecher so an Items von sich geben, sind auch erhöht auf 10-fach. Und ja, die Community ist ein bisschen kleiner und der Support funktioniert schneller. Wenn man so vergleicht, auf Renairo spielen, glaube ich, rund 100 Leute und auf Euro wiederum 10.000 oder sowas. Und da ist natürlich schon auf dem Game-Team sehr viel weniger Arbeit, kann man schneller reagieren.
Da ist die Community wahrscheinlich auch eingeschworener, wenn nur 100 Leute da sind, oder?
Ja, also man kennt eigentlich jeden. Und auch die Gilden können sich umso schlimmer hassen oder nett zueinander sein.
Ist 100 euer Serverlimit oder gehen theoretisch noch mehr?
Theoretisch gehen eigentlich unendlich. Aber momentan, da es halt sehr viele P-Server gibt, ist halt immer noch so eine Frage von der Werbung. Oder was für eine Rate, das man hat, weil es gibt ja Low Rate, Mid Rate und High Rate und Ultra High Rate. Und das ist einfach die Rate eben der EXP und der Drops. Da wir ein Low Rate Server sind, mit 10 noch, sind relativ wenige Leute zu finden, die sowas noch spielen. Weil die meisten privaten Server spielen High Rate oder Mid Rate spielen. Und das sind dann tausende Raten oder Zehntausende, wo man natürlich sehr schnell sein Ziel erreicht hat.
Ja, aber wenn man das so schnell das zweite Mal 99 wird, wo ist dann der Spaß am Spiel?
Das frage ich mich eben auch. Also ich habe es auch mal kurzzeitig gemacht, aber nach einem Monat hatte ich keine Lust mehr, weil es eben, man hat keine Herausforderung mehr. Das, der größte Teil des Spiels wird dann umgelagert sozusagen auf PvP und WoW, eben der Gildenkrieg. Und der Rest, zum Beispiel sich durch den Dungeon durchkämpfen oder MVPs besiegen, fällt dann weg, weil es einfach ja meistens alleine geht.
Und auf welchem Stand sind die Server? Also das Spiel wird ja wahrscheinlich immer noch in Korea weiterentwickelt. Seid ihr dann mit Korea gleichgestellt oder eher mit dem europäischen Server? Oder seid ihr auf dem Stand, den ihr damals da angefangen habt?
Also wir sind auf dem Stand von Euro oder Ero. Und das wäre Episode 12.1 im Moment. Der koreanische, der ist schon ein bisschen weiter, der ist bei 13.1. Eigentlich ist der Server weitgehend so aufgebaut wie Ero und hat nur einige Kassenveränderungen, zum Beispiel eine andere Hauptstadt, die wir selbst gemacht haben. Und es gibt auch so Cash-Shop-Items, für die man Geld noch bezahlen muss, also reales Geld. Und die gibt's bei uns nicht oder nur, wenn Events sind, werden die verteilt an die Sieger.
Also ihr betreibt auch Eigenentwicklung?
Ja, eigene Quests und eben auch Events.
Behebt ihr denn auch Bugs, die auf dem EU noch nicht behoben sind?
Ja, die beheben wir, müssen wir ja, sonst sind die Player unzufrieden. Und ja, das geht dann hauptsächlich auf Scripten hinaus. Oder sind zum Teil auch Fehler von Usern.
Kommen wir nochmal kurz zum Spiel zurück. Wir haben jetzt die Kämpfe angesprochen, das Leveln und so, und du hast die Merchant-Klasse erwählt. Gibt es in Ragnarok Online ein Crafting-System oder wie läuft dieser Merchant ab?
Also zum Beispiel der Merchant, der kann am Anfang erstellen aus seinem eigenen Shop, bei dem er seine gefundenen Sachen verkaufen kann auf der Straße, wo jeder Player darauf zugreifen kann, sofern er ihn aufstellt. Dann kann er Alchemist werden, wo er Heiltränke brauen kann oder auch sonstige Tränke, die er selbst braucht. Oder dann wiederum Blacksmith, Schmied. Und dann kann er auch Elementarwaffen schmieden, die stärker sind als solche, die man findet.
Kann das jetzt nur der Merchant oder irgendein
Beruf erlernen? Das können nur die Merchants, weil das eben eine bezogene Klasse ist. Also man kann nicht nebenbei noch andere Attribute wie Alchemie oder Schmiedekunst erlernen.
Also ist der Merchant schon eine wichtige Klasse quasi, weil er macht den Markt.
Ja, von dem her ist er wichtig.
Also die Items, die er herstellt, werden auch gebraucht, oder?
Wirklich? Also die Elementarwaffen zum Beispiel ganz sicher. Und sonst können sie eigentlich auch kämpfen. Und das kommt dann je nachdem darauf an, wie man die Statuspunkte verteilt und so natürlich. Es gibt viele, die zum Beispiel einen Schmied spielen, der aber gar nicht schmieden kann. Oder mit einer sehr geringen Erfolgschance. Und das ist auch eine andere Sache, die man machen kann. Also den Charakter so auszulegen, wie man will, was man bei gewissen MMORPGs keine Freiheit hat.
Da ist natürlich die Frage, warum sollte ein World of Warcraft-Spieler jetzt unbedingt auf Ragnarok Online umsteigen?
Ah, das ist eine Frage, auf die ich eigentlich nicht so eine Antwort gefunden habe, außer vom Gameplay her. Aber Es unterscheidet sich nicht so stark von WoW. Bei Ragnarok ist ein kleiner Teil das Equip.
Das Equip ist nicht so wichtig, oder wie meinst du das jetzt?
Das Equip ist eben bei WoW sehr wichtig, aber bei Ragnarok, je nachdem, was man für Attribute hat, kann man zum Beispiel gewisse Attacken vom Gegner gerade ausblocken mit dem Equip. Wenn man zum Beispiel eine Rüstung hat, die Wasser-Property hat, und dann ja, kann er ruhig mit etwas, was Wasser-Property hat, angreifen, es trifft einen nicht. Und sonst von den Statuspunkten her, die zum Beispiel schnelleres Casten erlaubt, macht's nicht sehr viel aus, beziehungsweise nicht so viel wie bei WoW.
Du bist Game Master, hast du erwähnt, bei Renairo. Was machst du da so?
Dort bin ich Support GM. Also dort bin ich sozusagen der Mann an der Front, der in der Stadt sitzt meistens, ein bisschen mit den Leuten unterhält und größtenteils sich mit den Fragen oder Problemen der Spieler beschäftigt und diese wiederum versucht zu lösen.
Bei World of Warcraft hängt man ja gerne mal fest oder so. Habt ihr solche Probleme oder was ist so üblich bei euch, was du beheben musst?
Also was viel passiert ist, dass Leute bei einer Quest hängen bleiben, dass zum Beispiel ein NPC nicht richtig reagiert oder da nicht richtig reagiert, weil sie irgendwie einen Schritt der Quest vergessen haben und so. Meine herauszufinden, was ist schiefgelaufen, ob es ein Fehler war oder ob das Script falsch ist. Dann kann man je nachdem eine Lösung geben. Also im schlimmsten Fall ist es einfach Script neu schreiben und NPC neu zu starten und sonst eben ihm zu sagen, was er falsch gemacht hat.
Dann kommen wir doch zur Schlussfrage. Warum, wenn jetzt jemand Ragnarok Online spielen möchte, warum soll er bei euch spielen statt auf einem offiziellen Server?
Ja, wir haben eine gute Community, die freundlich zueinander ist größtenteils. Haben immer wieder mal was Neues an Quests oder NPCs herumstehen und wir haben sicherlich den besseren Support als auf den offiziellen Servern. Sonst ja, ist kein großer Unterschied zu den offiziellen, was wir auch versuchen zu haben.
Ja gut, ihr kostet nichts, das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist natürlich auch der große Unterschied, weil die offiziellen kosten glaube ich mehr als WoW.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Danke.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war und freue mich über entsprechendes Feedback auf der Webseite. Das nächste Mal hören wir uns auf jeden Fall Ende Februar wieder und bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen.